Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Teufel, Europas größter Direktversender von Audioprodukten mit Hauptsitz in Berlin. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Mein heutiger Gast ist Easy. Der gelernte Soundingenieur hat als Rapper, Singer-Songwriter und Produzent mit Künstlern wie Curse, Megalo, Flair und Kool Savas gearbeitet, während er nebenbei seinem festen Job als Sicherheitsbeauftragter nachging. 2018 kehrte er der Musikbranche den Rücken und widmete sich ganz dem Thema Sicherheit. Anfangs war Easy an Berliner Clubtüren und Events zu finden, doch schon kurze Zeit später gehörten Geschäftsleute, KünstlerInnen und auch Privatpersonen zu seinen Kunden. Als Begleit- und Personenschützer kümmerte er sich unter anderem um die Sicherheit von Erykah Badu und Wizkid. Ich spreche mit Easy über den Entschluss, das Studio hinter sich zu lassen und den Weg zur Selbstständigkeit. Was macht einen guten Personenschützer aus? Was ist der Unterschied zwischen der Clubtür und dem Begleitschutz einer Person? Wie wichtig ist Fitness in diesem Bereich? Auf welche Soft Skills kommt es an? Gehört Angst zum Job dazu? Und was sich in der Branche dringend ändern muss? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Es ist wieder soweit. Wir sprechen über einen weiteren Teil der Hip-Hop-Kultur. Hallo Easy, schön, dass du heute mein Gast bist.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Bevor wir anfangen, möchte ich noch sagen, dass es mir wirklich ein persönlicher Wunsch war, innerhalb der ersten 10 Folgen dieses Projekts einen Security- bzw. einen Personenschützer da zu haben, weil das, finde ich, die Position ist, die oft komplett unter den Teppich gekehrt wird. Und tada, jetzt bist du endlich hier.
Dankeschön, Dankeschön.
Toll. Ja,
bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall einiges zu erzählen heute.
Oh ja, ich habe Spoiler, ich habe richtig viele Fragen. Und wir fangen wieder an mit dem Format Deine Frage an meinen nächsten Gast. Und Vanessa Seifert hat in der letzten Folge die folgende Frage für dich formuliert, nämlich: Warum hast du damit angefangen, was du jetzt machst?
Warum ich angefangen habe, ist eigentlich ganz easy. Es ging zu der Zeit wirklich nur darum zu gucken, halt in welcher Branche ich am besten irgendwie ankomme oder beziehungsweise das weitermachen kann, was ich bis jetzt gemacht habe. Und der Sicherheitsbereich war einfach der naheliegendste zu der Zeit, weil ich komme aus dem Kampfsport und ich habe halt mein Leben lang irgendwie Kampfsport gemacht und deswegen habe ich halt weiter angefangen, halt in dieser Branche irgendwie zu arbeiten, weil meine Skills sozusagen gebraucht worden sind.
Das ist schon mal eine mega Überleitung zu dem, was wir heute ja besprechen wollen. Yeah. Wenn du deinen Job momentan in einem kurzen Satz zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen?
Anstrengend, anstrengend, anstrengend.
Und als Titel oder als was du machst?
Was ich mache? Also ich bin unter anderem Personenschützer, Begleitschutz biete ich an, Security, was man so kennt oder was man drunter versteht, Security, an Clubtüren. Was mache ich noch? Also sehr vieles, Eventschutz, Planungen, Brandschutz, alles, was man sich halt darunter vorstellen kann. Und es ist
nicht, anstrengend.
Es ist anstrengend. Also ja, es ist, werdet ihr wahrscheinlich nachher auch verstehen, ist auf jeden Fall einiges mit dabei. Ist nicht nur darum stehen und
frieren.
Ja.
Gena, kriegst du dann große Augen, wenn du das so Leuten erzählst und das aufzählst, weil die dann auch Vorurteile über deinen Job haben?
Absolut, also ich muss mit Vorurteilen immer wieder kämpfen. Man kennt halt die ganzen Vorurteile, okay, Türsteher sind aggressiv, haben irgendwie nichts im Kopf und so weiter und so fort. Aber es ist halt, wie soll ich das sagen, also wenn man halt da den ganzen Tag irgendwo rumsteht, es kommt drauf an, wo halt, ne? Natürlich gibt's halt verschiedene Bereiche und auch dementsprechend verschiedene Anforderungen. Wenn du jetzt einfach irgendwie vor Lidl stehst oder sonst was, also braucht man ja nichts von dir, so weißt du. Wenn du jetzt irgendwie vor Clubtür stehst, kommt drauf an, wo, dann kommt auch natürlich eine Anforderung dazu. Also nicht nur von den Betreibern, sondern auch staatlich. Da musst du auch eine Prüfung absolviert haben zum Beispiel. Und wenn du jetzt irgendwie Personenschützer bist, kommen ja noch mehr Anforderungen dazu, halt, ne? Wie Waffenschein etc. und so weiter und so fort. Das sind nochmal komplett andere Thematiken. Also ja.
Was sind die größten Vorurteile, die dir dann entgegenkommen? Oft? Also für, auch zu deiner Person tatsächlich?
Dass ich halt irgendwie ein Schläger bin. So, ne? Und öfterem habe ich halt gehört, dass ich ein Rassist sei tatsächlich. Das wird mir sehr oft vorgeworfen, dass ich irgendwie diskriminierend und selber als...
Du?
Ich als schwarze Person, mir wird das sehr oft vorgeworfen.
Also nicht, dass schwarze Personen nicht rassistisch sein können, aber es ist jetzt... Also ich hätte jetzt mit was ganz anderem gerechnet tatsächlich.
Nee, in letzter Zeit, ich weiß nicht. Also in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 3 Jahren habe ich das sehr, sehr oft zu hören bekommen.
Und wie gehst du damit um?
Ich muss immer schmunzeln, weil ich dann da stehe und ein Mensch bin, der ständig Rassismus irgendwie unterlegen ist und muss mich dann dementsprechend rechtfertigen, da ich nicht rassistisch sein kann. Mhm. Also, ne? Genau, aber ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln und bin so, okay, ja, das wird halt gerade aus dem Schmerz gesagt, halt so, weil jemand irgendwie abgewiesen worden ist und die Person halt sich gerade nicht anders helfen zu weiß, als so eine Sachen halt rauszuhauen. So, ne?
Ist Rassismus generell ein Thema in deinem Job?
Absolut. Also das ist auch so eine Sache, mit der wir tagtäglich zu kämpfen haben. Ich sage wir, weil überwiegend in meinen Kreisen, wir sind halt, ich supporte halt so das Movement ein bisschen halt so, ne? Da ich halt helfe oder versuche zu helfen, indem ich halt Brüder und Schwester halt versuche irgendwie an die Tür zu bringen oder generell irgendwie so ein bisschen mitzuziehen. Und deswegen, wenn ich wir sage, spreche halt von dieser Bewegung. Und ja, tagtäglich müssen wir damit kämpfen, so, ne? Weil immer so ein Stigma, so ein gewisses Stigma irgendwie herrscht und auch immer ein bisschen schwierig ist, weil wir sind hier in Berlin und für gewisse Jobs braucht es keine Deutschkenntnisse. Also das ist halt so ein internationales Ding, vor allem in der Tür, Clubszene sind halt Menschen von weltweit so und da brauchst du zum Beispiel niemanden, der zwingend Deutsch sprechen kann. So. Und das sind auch wieder Sachen, die man sich irgendwie ständig anhören muss, wenn zum Beispiel dann Leute kommen, die halt kein Englisch sprechen oder sich nicht anders verständigen können. Also kommen wieder diese ganzen Vorurteile, sowas zum Beispiel. Mhm. So, oder? Muss man sich anhören, ja, wir sind hier in Deutschland und so und so und so und so weiter und so fort. Halt, ne? Also das hört man sehr, sehr oft zum Beispiel, einer von 100 Sachen.
Hast du das Gefühl, dass du auch schon benachteiligt wurdest bei der Jobauswahl oder ist es dann eher ein Vorteil wiederum?
Also es ist ein Vorteil, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Also sagen wir mal die coolen Sachen, da habe ich die Vorteile. So, da bin ich immer.
Warum?
Die coolen Sachen, also die ich persönlich mache oder machen möchte, wie zum Beispiel halt so Künstlerbetreuung oder Künstlerschutz halt so, Veranstaltungen halt so und Hip-Hop kommt ja, ist weltweit, das ist halt eine internationale Geschichte halt so, ne? Und da ist halt weniger irgendwie relevant, woher du kommst oder was für eine Ethnie du angehörst halt so. Aber dann gibt es halt wiederum, sagen wir mal, so staatliche Geschichten. So zum Beispiel Personenschützer für Politiker zum Beispiel oder einfach staatliche Veranstaltungen, wo halt nochmal ein anderes Bild gerne gesehen wollen würde, so, mhm, weißt du? Und das ist halt, da ist es halt ein bisschen schwierig, weil dann geht es halt wirklich darum, okay, so du siehst so aus, aber was sind deine Kompetenzen? So, warst du so und so gewesen? Hast du das schon gemacht halt so? Oder warst du schon mal vielleicht kriminell vorbelastet und so? Und dann bist du ganz schnell raus halt, ne? Und da ist es halt schwierig, mit so einem Background überhaupt da angehört zu werden.
Aber einen kriminellen Background dürfte man auch nicht haben, wenn man jetzt weiß wäre, oder?
Ja, darf man auch nicht. Aber ich sag dir ehrlich, wir hatten schon die Thematik oder nein, eher gesagt die Problematik, wo es darum ging, dass es halt ein offenes Ausschreiben war für eine Stelle. Natürlich werde ich jetzt nicht nennen, was, wie, wo.
Im öffentlichen Dienst?
Sozusagen halt, ne? So eine Kooperation, genau, so eine Kooperation halt, ne? Und es ging halt darum, dass man sich halt bewerben muss, natürlich halt so. Und ich sag dir ehrlich, ich kannte jemand, bei mir wurde es weitergeleitet, weil die Person halt dementsprechend arbeitet und uns darauf hingewiesen hat. Und wir haben uns natürlich die Bewerbung oder die
Ausschreibung
angeguckt, dementsprechend halt zu uns beworben. Und natürlich, weil da jemand ist, ich weiß es, weil da jemand ist, der andersartig aussieht, wurde nochmal zweimal hingeguckt. Mhm. So wie, wo diese Firma unterwegs war, was die alles gemacht haben halt so. Ne? Letztendlich haben wir das Ausschreiben nicht gewonnen oder beziehungsweise den Auftrag nicht bekommen halt so. Es hat die eine andere Firma bekommen. Und ich kann dir auch genau sagen, weswegen, weil ich da ein bisschen mehr Hintergrundinformationen habe und ich kann dir auch genau sagen, dass es daran lag.
Okay. Wer war da der Gatekeeper, der das entschieden hat?
Meistens sind da, das kann ich nicht sagen, aber meistens sind da Leute, die nichts mit dieser Materie zu tun haben. Mhm. Also Menschen, die einfach nur kurz bestätigen oder.
Aber sind das Presseberater? Sind das, also wer entscheidet dann final, wer so einen Auftrag bekommt und wer ist dann vielleicht. Hat dann vielleicht rassistische Hintergründe, warum er euch dann vielleicht nicht genommen hat und dann eher.
Ich glaube, letztendlich sind das die Geldgeber, also die Leute, die halt bezahlen müssen halt. Ne? Ich kann jetzt nicht genau sagen, es ist nur mal Unterschied. Es kommt drauf an, wenn du jetzt ein Clubbetreiber bist, halt so, ist es halt natürlich der Clubbesitzer letztendlich, der dann entscheidet.
Oder der
halt
Veranstalter.
So. Oder der Veranstalter oder das Nightmanagement, je nachdem halt. Ne? Der dann sagt, okay, nee, gefällt mir nicht halt. Ne? Und deswegen, das ist halt auch so wie so eine Hierarchie. Meistens die Leute, die dann irgendwelche Leute vorschlagen, sind halt voll cool, weil die natürlich aus den Kreisen oder Erfahrungen irgendwie sprechen Und letztendlich muss es abgesegnet werden. Wir kennen das alle, dass dann weitere Leute dahinter stehen und dann meistens daran irgendwie scheitert halt, ne?
Spannend. Wie kommst du denn an diese Jobs? Also wo werden die dann ausgeschrieben?
Also mittlerweile nehmen wir an gar keiner Ausschreibung mehr teil, weil wir uns einen Ruf aufgebaut haben. Also das ist, man denkt halt, Berlin ist eine riesengroße große Stadt, aber letztendlich ist es auch wieder, man kennt sich, es ist ein Dorf, jeder kennt sich irgendwie, vor allem in dieser Szene. Und wenn man einmal schon irgendwo gut gearbeitet hat, wird man immer wieder empfohlen, so, ne? Wie ich dich jetzt kenne über Jahre und letztendlich hast du jetzt einen Podcast und sagst so, ey, guck mal, komm mal vorbei.
Und wir uns auch an irgendwelchen Türen dann
total,
so random treffen.
Immer wieder, so weißt du, immer wieder. Und das ist, wie gesagt, eine kleine Community.
Ich liebe das ja, dass man sich, dass man sich wieder sieht, weißt du, in auch so unterschiedlichen Momenten.
Total. Und da hat man sich halt irgendwie einen Ruf aufgebaut und letztendlich ist es, greifen die Leute dann immer wieder zu und deswegen nehmen wir auch gar keine Ausschreibung teil. Also sowas müssen wir nicht mehr machen mittlerweile.
Und wenn du wir sagst, hast du ja gesagt, deine Brüder und Schwestern, seid ihr eine Agentur? Du bist selbstständig oder wie seid ihr organisiert, euer Netzwerk?
Das ist ein bisschen komplizierter. Also ich war ganz lange selbstständig, dann war ich angestellt in einer Firma, die auch meine Visionen vertreten.
Die
und,
sind? Was sind
Smiley. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Smiley Baldwin gehört habt. Der macht auch einiges. Und genau, da waren wir eine Zeit lang, also war ich auch angestellt eine Zeit lang bei ihm, weil ich dieses ganze selbstständige Ding nicht mehr machen konnte, das war mir zu viel.
Aber da muss ich kurz einhaken, was waren deine Visionen, die er geteilt hat?
Meine Vision, also ich arbeite gerne unter Menschen mit der gleichen Vision oder eher gesagt, sagen wir mal so, ich komme aus dem Hip-Hop so und ich habe halt voll Bock immer auf diese Hip-Hop-Geschichten, weißt du. Und Security heißt nicht immer, dass du sowas machst, du kannst auch an komischen Türen stehen oder an Schlagertüren stehen oder was auch immer, so weißt du, es gibt alles Mögliche so und Smiley hat zu der Zeit immer noch immer die coolen Sachen gemacht, halt so, die ich auch gemacht habe. Und das meine ich mit der gleichen Vision, so weißt du. Coole Veranstaltungen, halt so, sehr viel auch immer musikorientiert und Filmfestivals oder Veranstaltungen, immer
also
sowas.
Die coolen Sachen.
Die coolen Sachen, deswegen meine ich ja, das sind die coolen Sachen.
Deswegen sitzt du heute auch hier.
Sowieso.
Keine Frage. Okay, ich habe dich unterbrochen, aber da wollte ich nochmal kurz, weil du diese Vision so angesprochen hast und mich hat es jetzt interessiert, was das denn ist, die du geteilt hast. Okay, Selbstständigkeit war dir dann zu anstrengend?
War mir immer zu anstrengend, weil ich war auch noch ein bisschen jünger gewesen halt. Und da hat man ein komplett anderes Verständnis von Papierkram, Steuern etc. Und irgendwann, wenn du halt dem nicht allen nachkommst, halt so fliegt dir das alles über den Kopf. Und irgendwann war mir das auch zu viel. Da habe ich gesagt, komm mal so, ich will das gerne weitermachen irgendwie. Dann lasse ich mich erstmal anstellen und mache erstmal meine ganzen Sachen und kann trotzdem in dem Bereich weiterarbeiten und auch meine Sachen nebenbei machen, weil ich habe da meistens meine Aufträge, die ich dann hatte, auch mit in die Firma genommen. Halt. Also war eine Win-Win-Situation. Halt, ne? Und genau, so sind wir halt irgendwie verblieben. Dann habe ich mich Anfang letzten Jahres, Anfang diesen Jahres habe ich mich dann wieder komplett selbstständig gemacht und bin jetzt nicht mehr so aktiv in dieser Branche, die ich gerade eben beschrieben habe. Mache jetzt ein paar andere Sachen, aber nach wie vor, wenn coole Aufträge reinkommen und in letzter Zeit sind da gerade wieder coole Aufträge, dann mache ich das immer gerne. Aber jetzt aktiv wie damals nicht mehr so wirklich.
Und wenn du angestellt bist, dann läuft es über eine Art, ihr kriegt die Veranstaltung rein und dann kann man sich darauf bewerben, Style? Oder werdet ihr dann einfach eingeteilt von jemandem, der einfach sagt, dann bist du dran? Wie läuft das? Oder hat man da doch eine Wahl?
Also du musst dir das so vorstellen, also es ist wie eine Firma halt, ne? Du hast halt einen Pool von MitarbeiterInnen und dann gibt es halt wieder Subunternehmer und dann guckt man immer so, okay, da kommt ein Auftrag rein, der Auftraggeber verlangt, ja, das ist eine Veranstaltung, wo vielleicht ein Anzug getragen werden muss, also wo die Leute vielleicht kompetenter sein müssen, also auch von der Sprache her, was auch immer. So, ne? Und dann guckt man natürlich als Einsatzleiterin, also in dem Fall war das eine Einsatzleiterin bei uns, die guckt dann halt so, okay, wer von den Leuten, die wir halt haben, halt so passt, halt so, weißt du. Und natürlich haben wir auch neben Veranstaltungen und anderen Events und Sachen, die mal so gelegentlich reinkommen, natürlich auch feste Objekte so. Und genau, da hast du halt natürlich deine festen Schichten und so weiter und so fort. Und dann guckt man immer wieder, was reinkommt und dementsprechend reagiert man. Also wie so eine Agentur, eine Firma halt, ne?
Auch wie ein Team.
Ja, genau.
Am Ende, wo
genau.
man sich abspricht.
Absolut.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was du jetzt so machst, was du eben schon gesagt hast. Du hast ja gesagt, dass du aus dem Hip-Hop kommst und deswegen Bock auf diese Hip-Hop-Konzerte und Veranstaltungen hattest. Da möchte ich jetzt eine Frage stellen, weil ich komme ja auch aus dem Hip-Hop, Überraschung, und habe auch sehr, sehr viel Hip-Hop-Veranstaltungen in meinem Leben schon gemacht.
Ja.
Und ich muss sagen, nach ganz vielen Jahren finde ich es extrem anstrengend, dort zu arbeiten, weil das Publikum ist anstrengend. Und wenn man auf andere Veranstaltungen geht oder Konzerte, zum Beispiel auch Rock, Singer, Songwriter, Pop, was es nicht so alles gibt auf dieser Welt, da ist das Publikum also total anders. Du kannst es nicht vergleichen. Und die Hip-Hop-Gäste sind einfach, also ich sag's wie es ist, anstrengend, was, glaube ich, Wort der Folge wird. Wie ist das bei dir? Also nimmst du das auch so wahr oder sagst du zwischen den Veranstaltungen, was jetzt Gäste angeht, also außer jetzt, du hast so ein offizielles Staatsevent, aber so Party, Konzert, du siehst da gar nicht so den Unterschied zwischen den Gästen?
Ist total anstrengend. Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, also wirklich anstrengend, 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 wie ich es gesagt habe. Aber wie gesagt, weil ich halt aus dieser Branche komme, so ist es eine Hassliebe, so eine Art Hassliebe.
Ja, das fühle ich.
Ist total. So, man ist mal wieder, ach guck mal, die Leute sind mir zu anstrengend. So und so und so, aber mit einer anderen, oder eher gesagt so, mit einem anderen Musikbereich kann ich mich nicht anfreunden, so weißt du. Ich habe auch eine Zeit lang irgendwie für, was war denn das, Heavy Metal und Zeugs irgendwie Konzerte betreut. Da war ich auch danach, das mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. So, dann bin ich lieber bei meinen Hip-Hop-Leuten, die
bei den
einfach,
Irren.
Ja, ja.
Was war das so der ausschlaggebende Punkt bei den Rockern, nenne ich es jetzt mal?
Es ist einfach, man fühlt sich irgendwie fremd.
Ja, ne?
Ich höre selber keinen Rock oder irgendetwas in der Richtung. Und dann ist man einfach da, man ist einfach fehl am Platz. Also so habe ich mich gefühlt, so weißt du. Und,
so natürlich, als Gast auch in der Kultur, ne? So ein bisschen
total,
so ein Zaungast.
Total. Mhm. Und bei diesen ganzen Veranstaltungen, egal, also das, was ich gemacht habe, egal wie anstrengend es letztendlich ist, aber wie wir uns dann immer wieder über den Weg laufen, halt so, das ist halt, das sind halt die Kleinigkeiten, die das ausmachen,
absolut,
weißt du. Man fühlt sich dann letztendlich wohl und kennt 100.000 Leute, kennt die Szene so. Dann ist es nicht mehr Arbeit, auch wenn du mit Irren zu tun hast. Dann ist es eher so, okay, ich gehe mal kurz hin, chill und gehe dann wieder, so weißt du.
Dann vergehen die Stunden auch schneller, ne? Ey. Weil man hier rechts, links mal schnack und ne, komm, wir trinken mal ein Wasser zusammen und quatschen mal so 5 Minuten Pause.
Apropos quatschen, da habe ich auch eine lustige Geschichte
ja,
dazu.
Bitte.
Da wurde ich auch richtig angeschissen mal von einem Veranstalter und der hat mich extra gebucht, weil ich so viele Leute aus der Community kenne.
Das hatte ich auch schon mal
gesehen. Und er hat mich dann nach der Veranstaltung angeschissen, weil ich dann vorne stand und jeder mir Hallo gesagt habe und ich mit 100.000 Menschen gequatscht habe, wo ich war so, ey, du hast mich, ich hab dir das am Anfang gesagt, so, ja, mach das nicht. Ja, egal.
Ich habe das aber auch bei mir mitbekommen, dass, dass Auftraggeber, Auftraggeberinnen genau das wollen, dass ich mich da so einfüge und nicht auffalle als, also könnte ja auch jemand dann sein, der stört. Weißt du, wenn man da irgendwie die ganze Zeit präsent sein muss, du natürlich an der Tür, ich, wenn ich die Veranstaltung mache, dann renne ich da natürlich auch rum und spreche rechts und links mal mit Menschen, man muss mal schneller durchs Publikum durch, weil ich irgendwas klären muss und ich tauche da halt so unter, weil ich quasi auch so ein bisschen die Zielgruppe bin oder ne, sehe so aus. Und dann kam aber bei mir auch schon mal die Kritik so, ja, du hast da irgendwie mitgetanzt und du hast das. Und denkst du, yo, aber was willst du, was ich sonst mache, 10 Stunden? Weißt du, was ich meine?
Yeah. Also,
ist ja auch langweilig, wenn da nichts passiert.
Total. Das ist auch wieder absurd. Aber ja, seitdem mache ich das
kann
nicht
ich
mehr.
Kann ich gut relaten,
yeah,
ja. Was hast du denn im Hip-Hop früher gemacht?
Ich habe selber, also ich komme aus dem Bereich Mix und Mastering, Sound Engineer. Das habe ich gelernt.
Was
damals.
Ist das für alle, die nicht wissen, was Sound Engineering ist?
Tontechniker auf Deutsch. Ganz einfach, Tontechniker. Da sind die Menschen, die halt bei euren ganzen Konzerten da schön stehen und die Musik oder eher gesagt den Sound halt auf
gucken,
Point
dass der Dezibelpegel nicht zu hoch ist.
In Deutschland sowieso, exakt, genau.
Wie ist der 100, 100, ne?
Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Da
100,
bin ich so
110?
Raus.
Irgendwie so hört.
Weiß es einer hier?
Ja, so in dem Dreh auf jeden Fall. Höher darf es nicht sein, sonst meckert der Toni immer.
Ist noch sehr eigen und sehr speziell immer, ne? Genau, da kam ich halt her und anschließend habe ich dann bin weiter in die Produktion gegangen, habe angefangen selber zu produzieren, mir das irgendwie so auch ein bisschen selber beigebracht mit dem, was ich halt gelernt habe. Und eins führte halt zum anderen, dass man dann angefangen hat, Texte zu schreiben und angefangen hat zu rappen. Und damals war es halt bei mir sogar noch auf Englisch alles. Mhm. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr exakt, wie es zustande kam, aber ich wurde von so einem A&R irgendwie drauf hingewiesen, ja, in Deutschland hast du ja keine Chance, wenn du irgendwie auf Englisch weitermachst und so. Komm, du hast eine coole Stimme, mach mal auf Deutsch halt. Ne? Dann kam das halt irgendwie, dass ich halt ins Deutsche übergegangen bin. Und ein nach dem anderen. Und irgendwann war ich halt drinne.
Wie war dein Rap-Stil?
Mein Rap-Stil.
Also eher so Straße, eher so romantisch oder
nee,
krass
romantisch.
Technisch?
Nee, romantisch war ich nicht. Technisch schon, da habe ich auch sehr viel Wert drauf gelegt. weil ja, ich einfach Rap schön finde, der auch schön klingt und auch
ästhetisch auch ist, ne?
Voll, total halt, ne? Und genau, da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt. Und letztendlich, wie mein Rap-Style war, sehr Straße.
Mhm. Und worum ging es textlich?
Textlich, ja, was so auf der Straße.
Was waren die also, Top-3-Themen?
Top-3-Themen. Also auf jeden Fall so das Leben von der Straße. Und ich rede jetzt nicht von, okay, ja, ey, man ist unterwegs und verkauft Drogen oder sonst was halt so, ne? Und
einfach unterwegs so, sein?
Ja, einfach dieses unterwegs sein und vor allem so, weil ich auch noch so ein bisschen mit eingebaut habe, halt so mein Hintergrund, so meine Herkunft halt so, weißt du? So vor allem als schwarze Person halt in Deutschland halt so, wie das Ganze irgendwie so ein bisschen funktioniert. Auch so Storytelling-mäßig halt so, ne? So versucht einfach so Alltägliches mit in die Musik einfließen zu lassen, so. Also gar nicht diese, okay, ich bin Hartstraße oder sonst was. Nee, da hatte ich halt die Tür so.
Du kommst ja auch aus Accra, ne? Du bist ja nicht in Deutschland geboren. Hatte das auch einen Einfluss auf deine Rap-Texte?
Auf jeden Fall. Also Rap-Texte jetzt nicht direkt, weil ich es so nie damit verbunden habe, aber einfach so meine Präsenz halt so oder das, wie ich gesehen werden möchte, da hat man auf jeden Fall den Einfluss gemerkt und heute immer noch so, ne? Dass ich halt total den Bezug halt noch zu Ghana halt habe.
Den pflegst du auch, ne?
Immer noch.
Aber inwiefern relatest du mit dem Leben da und dem Leben hier, weil du bist ja relativ früh nach Deutschland gekommen, Westdeutschland. Was sind so, also siehst du, dass dein Leben dort anders gewesen wäre als hier?
Ich komme zum Glück aus einer Familie, die, also wir sind eine sehr große Familie und wir hatten halt Glück, dass wir untereinander immer sehr geholfen haben und füreinander da waren. Das heißt, ich bin eigentlich gut behütet in Ghana aufgewachsen, nicht so wie viele andere und hatte auch die Möglichkeit, ich bin zu einer internationalen Schule gegangen, also sehr weltoffen schon und deswegen ist mir ein bisschen alles leichter gefallen, als ich dann letztendlich in Deutschland war. Und die Unterschiede, also ich hätte Chancengleichheit, sagen wir mal so, ja, wenn du halt ambitioniert bist, dann kriegst du auch dort etwas hin halt, ne? Man muss halt nur gucken, in wie... Sagen wir es mal so, ich kenne viele aus Ghana, die halt zum Beispiel dort zur Schule gegangen sind und letztendlich immer noch im Ausland studieren, weil du einfach mit einem deutschen Abschluss einfach mehr hast oder in UK oder wo auch immer, hast du einfach mehr in der Tasche, als wenn du zum Beispiel in Ghana deinen Abschluss gemacht hast.
Eigentlich traurig aber, ne?
Ist auch traurig, das findest du auch immer noch wieder. Zum Beispiel meine Mutter hat damals, ihren Führerschein vor 100.000 Jahren gemacht. So. Aber da kenne ich auch etlich viele andere Beispiele, also nicht nur in dem Bereich, aber wenn es um Dokumente geht, dass es halt hier heißt, du musst es nochmal machen.
Oder halt, zertifizieren, ne? Lassen, dass
exakt,
das stimmt.
Exakt halt. Und das ist, da merkst du halt schon, ja, dann, dass dort, was du da irgendwie erreicht hast, sozusagen hier nichts wert ist. So, ne? Und da merkt man das halt, dass da, natürlich habe ich hier eine bessere Chance halt so, als dort drüben.
Das war aber in deinen Texten dann nicht so krass präsent,
nee,
oder?
Nee, gar nicht. Ich war nie so wirklich politisch unterwegs. Ich habe versucht immer...
Mit Absicht nicht?
Mit Absicht. Ich finde das ein sehr komplexes Thema und da muss man mit Vorsicht rangehen. Und vor allem Musik, wenn... Ich liebe Musik, die politisch... Also ich kann mir selber sowas anhören, aber selber darüber sprechen. Ich finde, dass man wird automatisch in so eine Nische reingepackt. Halt. Und dann ist man nur so ein Nischenrapper, so weißt du. Er rappt immer sehr politisch und so und so und so. Halt, ne? Und das wollte ich nicht.
Das heißt, du bist vom Produzieren hin zum Rappen. Und wie ging es dann weiter mit deiner, als du dann auf Deutsch angefangen hast zu rappen? Hatte das Anklang gefunden? Wir kennen uns ja auch aus der Zeit, wo du gerappt hast und haben da ja auch kurz mal was zusammen gestartet. So. Aber wie ging es dann weiter?
Anschließend habe ich ein paar coole Leute getroffen. Also ich war damals auch schon in einer Gruppe. Kollektiv eher gesagt und dann ging es nicht mehr weiter, dann war ich halt solo unterwegs und dann habe ich irgendwann wieder coole Leute getroffen und haben uns dann zum Kollektiv zusammengeschlossen und haben uns dann Gamma Ken genannt und es auch, war eine coole Zeit.
Shoutout an alle,
die noch existieren.
Existieren tun sie alle noch.
oder noch Musik machen, ja. Da gibt es glaube ich nur noch zwei, die irgendwie aktiv in diesem Kollektiv was machen.
Zwei?
Ja, ich glaube, der Mike, also bin ich dort.
Ah, stimmt, Mike Nasa.
Mike Nasa ist noch unterwegs und der Julien, der macht noch...
Duels, hatten wir auch schon in der Goldjunge-Folge.
Genau.
Schon viele Shoutouts bekommen.
Genau, der ist noch aktiv, den habe ich auch letztens vor zwei Wochen noch gesehen.
Der macht aber ja auch Engineering, Ton...
Genau, Sound Engineering.
Sound Engineering,
exakt. Genau, und da habe ich letztens... So, guck mal, jetzt haben wir wieder einen Bogen zum letzten Thema, weil er hat mich letztens nochmal kontaktiert und war so, ey, ich arbeite für einen coolen Laden halt so und die suchen halt eine Tür, hast du Bock? So, ja, so funktioniert es halt manchmal, so, weißt du? Genau, und ja, da haben wir uns halt in so einem Kollektiv zusammengeschlossen und es war auch eine coole Zeit, so, wir haben sehr viel gemacht, aber wie man das halt kennt, Kollektiv mit sehr vielen Leuten und sehr viel Mitspracherecht, hört es irgendwann eventuell auf. Und so war es auch gewesen, Meinungsverschiedenheiten, aber alles letztendlich gut. Konnten sogar auf dem Splash spielen, was ein super Erlebnis war. Haben hier in Berlin so in dieser, wie soll ich sagen, in dieser ganzen Pop-Up-Kultur. Nicht, also diese
ganzen Späti-Stores und Adidas-Stores, genau, die war so Pop-Up-mäßig hier waren.
Die haben wir alle bespielt.
Also diese In-Store-Gigs, ne?
Genau.
Wo dann die Influencer alle am Start waren, damals schon.
Ja. Genau, das war eine lustige Zeit, das war genau unsere Zeit, die haben wir alle mitgenommen und war eine gute Erfahrung und genau, dann hat sich letztendlich, oder unsere Wege haben sich dann letztendlich getrennt, aber wie gesagt, alles im Guten.
Und du hast dann nicht alleine weitergemacht?
Ich habe sogar alleine weitergemacht, aber durch diese ganze Erfahrung, die ich gemacht habe, die nicht zwingend negativ war, habe ich halt für mich feststellen können, dass ich gar nicht dahin gehöre. Ich gar keinen Bock habe.
Also das finde ich interessant.
Ja, ich habe Bock auf Musik. Ich habe Bock, Musik zu konsumieren, zu hören, auch selber zu produzieren, aber teilweise im Hintergrund. Also gar nicht aktiv irgendwo zu sein, weil ich bin ein Mensch, weil ich halt gemerkt habe über die Jahre so, ich mag das nicht, diese ganze so Öffentlichkeit. Also ich guck mal, mit dem Job, was ich mache jetzt, ist nochmal was anderes halt so. Ich bin tagtäglich mit Menschen, stehe auch vor Clubtüren und so weiter und so fort so. Aber letztendlich geht's nicht um mich. Weißt du, die Leute kommen nicht, um mich zu sehen oder das, was ich halt irgendwie erarbeitet habe so. Und ich habe halt gemerkt, mit dieser ganzen Tourgeschichte und so weiter und so fort, dass ich gar keinen Bock drauf habe so. Und nachdem das halt irgendwie zu Ende gegangen ist, habe ich, glaube ich, noch so ein bisschen weitergeschrieben, noch ein paar Sachen versucht zu releasen und war so, nee, gar keinen Bock mehr, lass mal.
Hat sich dieser A&R, der dir gesagt hat, dass du auf Deutsch rappen sollst, eigentlich dann nochmal gemeldet?
Tatsächlich hat der mir sogar geholfen. Er ist tot, also er ist gestorben. Oh, okay. Tatsächlich 2019.
Okay, das tut mir leid.
Genau, der hat bei Vertigo gearbeitet, Universal, ja. Genau, Andreas Dermann. Ich weiß nicht, ob ihr den, nee.
Sag mir nicht.
Genau, und ja, der hat, ich stand ganz Zeit mit ihm in Kontakt, ja, und witzig, ja. Wollte auch natürlich ein paar Sachen machen. Natürlich war es eine komplett andere Abteilung, wo der gearbeitet hat, aber er war immer da und stand mir immer bei, also Rat und Tat. Und jetzt letztendlich so eine Zusammenarbeit, Kooperation kam jetzt nicht zustande. Aber wie gesagt, er ist irgendwann verstorben.
Mhm. Und wie kam dann die Entscheidung zum Sicherheitsschutz, dass du sagst, ich möchte jetzt Leute schützen und vielleicht sogar Rapper und Rapperinnen schützen?
Mhm. Also es war alles so, lief Hand in Hand. Mhm. Als ich damals Musik gemacht habe, habe ich natürlich immer auch nebenbei gearbeitet und man hat halt, oder ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich halt nicht im Vordergrund bin, so möchte ich trotzdem irgendwie im Hintergrund sein. Also ich möchte ja nicht komplett von der Musik trennen. Und da ich zu der Zeit, wie gesagt, auch sehr viel gearbeitet habe im Clubs oder andere Sachen, hat sich das irgendwie ergeben, dass ich angefragt worden bin, ey Easy, hast du, es hat, glaube ich, sogar damit angefangen, dass ich gefragt worden bin, so ey, hast du Bock, was war denn das? Es war auch, glaube ich, ein Auftritt, aber ich erinnere mich nicht mehr, wer. Und da hieß es halt so, ja, die brauchen halt jemanden für den Backstage, halt so, ne? Mhm. Ich mit gar keiner Erfahrung, so einfach, ja, warum nicht, halt so, ne? Ich kann halt nur Kampfsport, ne? Komm, stell mich mal hin. Und so hat es halt irgendwie angefangen, dass man da irgendwie reingerutscht ist. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben. Und da war es eine coole Sache. Und dann dabei bin ich auch geblieben.
Gibt dir das Sinn, was du machst?
Sinn?
Also so Leute zu schützen ist ja auch, also wenn man es jetzt mal größer denkt, ist ja, also, ne, das ist ja eine Aufgabe. Mhm. So, und die auch sehr, sehr viel Verantwortung und sehr viel Commitment und Ernsthaftigkeit braucht.
Mhm.
Siehst du das auch so? Oder ist es für dich nur ein Job?
Also es ist eine sehr komplexe Frage, weil es auch mit meiner Person zu tun hat. Also im Großen und Ganzen natürlich ist es krass, dass man Menschenleben also an die Hand bekommt und sagt so, ey, pass mal drauf auf. Ne?
Wie auf so einem Schlüsselbund.
Ja, ist ja wirklich so, so, ne? Dass auch wildfremde Menschen dir sozusagen in dem Moment, wo die halt die Tür betreten haben, halt so deren Leben die anvertrauen halt. Nun, man kennt dich nicht. Wer bist du so, weißt du? So, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wie du heißt. Ich habe nicht mit dir geredet. Ich habe nur gesehen, du guckst böse halt so. Und wenn irgendwas ist, du bist für mich da. Ist schon eine krasse Sache an sich. Ja, einerseits ja, denke ich mir so, okay, krass. Das hat mein Leben eine Zeit lang sehr viel Sinn gegeben oder auch erfüllt. aber dann auch wieder, ja okay, das ist zu viel. Weil, wie ich meinte, anstrengend, so, ne? Also du bist wirklich, du bist ein Babysitter. Nicht nur, dass du Menschenleben schützen musst, sondern jede Kleinigkeit halt so, wirst du halt gerufen, musst du einschalten, musst du eingreifen, musst du was machen, so. Und das ist eine Zeit, also das ist sehr belastend. So, ne?
Aber schon Aufgaben, die in deinen Bereich fallen oder dann auch so, hol mir mal Kippen?
Nee, okay, sowas nicht.
Also sowas außerhalb deiner Tätigkeit?
Also ich habe schon Absurderes gehört, also es ist sowas zwar nicht, aber auch kommt auf jeden Fall nah dran. So, ne? Vor allem, wir wissen alle, mit Alkohol und anderen Sachen, Menschen verlieren halt irgendwie die Wahrnehmung und die Realität und fangen dann an irgendwie Scheiße zu lachen oder was auch immer so. Und wie gesagt, das ist wirklich so wie ein Betreuer, wie ein Babysitter, so weißt du. Und irgendwann habe ich halt gecheckt, so okay, krass, diese ganzen Clubgeschichten und Eventgeschichten halt so, wo sehr viel natürlich mit Alkohol ist, dass es so nichts für mich ist. So, deswegen habe ich mich dann auch irgendwann so ein bisschen rausgezogen und bin dann halt ein bisschen in die Begleitschutz-Personenschutz-Richtung gegangen.
Mhm. Da würde ich noch drauf zurückkommen, das haben wir ja, da haben wir vorhin ja auch unterbrochen, machen jetzt eine ziemlich lange Pause bei dem Thema, aber da kommen wir auf jeden Fall zurück. Werbung. Leute, was soll ich sagen? Der Rockstar Air von Teufel hat mich umgehauen. Was das ist? Ein riesengroßer Portable Bluetooth Speaker, der richtig Wumms hat. Und als wäre das nicht schon genug, es gibt auch einen eingebauten Akku. Ich habe schon einige Veranstaltungen im kleinen Rahmen, beruflich wie privat, mit und ohne Live-MusikerInnen, nur mit diesen Boxen geschmissen. Und ich sag mal so, der Sound war immer on point. Mit dem Smartphone oder Laptop connecten und los geht's. Warum ich dieses Produkt liebe? Die Box hat einen Schallpegel von 112 dB für die Beschallung von großen Räumen und Flächen. Es gibt einen 4-Kanal-Mixer und integrierten Klangregler, Anschlüsse für Mikrofon, Instrumente, zum Beispiel eine E-Gitarre und Line-In und lässt sich mit einem weiteren Rockstar oder eben Rockstar Air koppeln. Und es macht optisch auch richtig was her. Also mich überzeugt die Box seit Jahren. Wie immer, schaut doch mal auf der Webseite oder in einem der 7 Teufelsstores, zum Beispiel im Bikini Berlin, vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Die beiden Jobs Sound Engineering und Personenschützer bzw. Security sind für mich so komplett am anderen Ende auch des sozialen Spektrums, was man da für Fähigkeiten mitbringen muss. No front gegen alle Tonmänner da draußen oder Tonfrauen. Aber oft sind die Tontechnik machen, ein bisschen einsiedlerischer unterwegs und halt sehr techy unterwegs.
Yeah.
Und Personenschutz, da hast du ja den ganzen Tag auch mit Menschen auch direkt frontal zu tun. Wie geht das einher, dass du beides gemacht hast und beides eher auch gerne gemacht hast oder immer noch machst?
Also die Tontechnik an sich habe ich nie wirklich ausgeübt. Also nachdem ich meine Ausbildung da beendet habe, bin ich halt, wie gesagt, habe ich dann angefangen zu produzieren. Ich habe diesen Beruf nie wirklich ausgeübt. Und ich war selber verwundert, als ich dann wirklich angefangen habe, unterwegs zu sein und gemerkt habe, ach krass, Tontechniker sind ja schon sehr eigen. Also ich hätte mich da gar nicht drin wiedergefunden. So. Und letztendlich, ja, wie gesagt, habe ich in diesem Bereich nicht gearbeitet, aber halt mit dieser ganzen Security-Sache, ja, das sind schon Welten auf jeden Fall, Parallelen.
Glaubst du, du kannst den Job als Security- und Sicherheitsbeauftragter leichter machen, weil du auch die andere Seite kennst, also die Künstlerseite?
Total, total. Ich hatte das erst, wann hatte ich das? Letztes Jahr, lass mich nicht lügen, ich meine im Juni war so ein Festival hier gewesen, Afrobeats Festival im Hoppegarten, da habe ich gearbeitet und das Lustige war, den Künstler Davido.
Ist das ein Deutscher oder ein Internationaler?
Nee, das ist ein nigerianischer Künstler.
Okay.
Genau, und nach dem Auftritt hatte er Bock, noch weiter aufzutreten. Weil, also als Künstler so, er war on fire und wollte einfach, was die Meute halt geschrien hat und ey, Zugabe, wollte noch weiter halt so, ne, performen. Das Ding ist halt so, wir hätten oder können ihn halt nicht weiter performen lassen, weil die Veranstaltung gesagt hat halt so, ey, Zeitplan ist tough, alle müssen runter, vor allem seine ganze Entourage halt so, weil er 30 Menschen irgendwie mit dabei hatte auf der Bühne so, alle müssen runter und Temperament.
Auch Hip-Hop aber?
Ja, ja, also, ja, Afrobeats, Hip-Hop geht ja alles so in einem. Und genau, und ich war halt zu dem Zeitpunkt da und musste halt ihm irgendwie erklären halt so, ey, Digi, es geht nicht, so, hör mal zu. Und also, und ich habe mir halt verstanden natürlich halt so aus künstlerischer Sicht, also du hast Bock, Leute rufen Zugabe, du hörst es von hinten halt so und willst natürlich die Bühne stimmen halt, ne, aber andersrum geht nicht halt, ne, so, weil da hinten sind noch andere KünstlerInnen, die halt warten und sicherheitstechnisch halt so, die müssen abgeholt werden, da ist halt echt viel so, ne, und dann konnte ich halt so ein bisschen mit denen reden, ihn auch beruhigen und letztendlich hat es irgendwie alles geklappt. Also ja, das hilft auf jeden Fall, weil du nochmal komplett anderes Verständnis hast, ne, so wie halt ein Künstler agieren könnte auf der Bühne oder welche Gefahren letztendlich zum Beispiel auch so, ey, wenn KünstlerInnen dazu aufrufen, kommt, mach mal irgendwie Crowdsurfing oder sonst was halt so eine. Ich sehe das auf jeden Fall ein bisschen anders halt so, weil ich halt selber aus dem Bereich komme.
Ich denke auch, dass Perspektiven ja immer sehr wichtig sind in jedem Beruf und wenn du alle Seiten kennst quasi, ne, kannst du damit besser umgehen. Findest du, dass du da einen Vorteil hast gegenüber deinen Kollegen und Kolleginnen, die das nicht haben, den Hintergrund, dass sie vielleicht auch viele Künstler und Künstlerinnen einfach kennen? Sie müssen es ja jetzt nicht gewesen sein.
Ja.
Würden die mit so Situationen anders oder rabiater umgehen?
Ja, also das hatten wir öfteren. Also das ist generell so ein Ding. Ich glaube, es geht für, ist universal, wenn du nicht aus dieser Branche kommst oder aus irgendeinem Bereich, dann findest du vielleicht komisch, wenn Menschen irgendetwas machen oder tun so. Aber in dieser ganzen Sicherheitsgeschichte, wenn wir jetzt auf, also im Eventbereich und Club und so bleiben, ist es ja so, wie gesagt, Leute konsumieren, trinken und so weiter und so fort. Ne? Und wenn du halt aber jemand bist, der nicht aus dieser Branche halt kommst, sondern vielleicht nur Objektschutz irgendwo machst halt so oder so ein Security-Fahrer bist halt so und auf einmal bei so einem Event arbeiten musst, so, dann sind die auch so, okay, so was passiert hier oder gehen halt strenger mit gewissen Sachen rum, halt so, ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt über die Jahre festgestellt, dass man sehr vorsichtig sein muss und nicht immer direkt auf 180 und ausrasten kann bei Drogenkonsum zum Beispiel, weil man muss auch gucken halt so, was hat die Person für Drogen zum Beispiel genommen halt so, ne? Warum geht's hier gerade so schlecht? Also, weil ich halt überwiegend in Elektroclubs gearbeitet habe und natürlich jetzt auch weiß halt so, okay, da trägt man eine gewisse Verantwortung halt so, keine hektischen Bewegungen, dies, das, bla bla bla, so, damit halt die Person halt irgendwie weiter chillen kann und sich auskurieren kann. Und das meine ich halt so, man muss da sehr vorsichtig sein, deswegen, ja, muss man da Informationen betreiben und wissen, wo man gerade ist, mit wem man gerade zu tun hat, so. Und natürlich habe ich da ein bisschen Vorteil, weil ich quer durch diese ganze Branche irgendwie gegangen bin, so, und kann natürlich verstehen halt so, okay, wenn jemand nicht daherkommt, dass es ein bisschen schwierig ist, ja.
Wird einem das beigebracht in der Ausbildung?
Tatsächlich nein. Das finde ich schade. Das ist auch eine Sache, die ich gerne bemängeln möchte.
Jetzt ist dein Moment.
Ja, das ist wirklich schade.
Ich schicke es an die IHK oder
Dankeschön.
An wen auch immer.
Ja, bitte an die IHK. So, das ist wirklich schade. Weil, also okay, ich verstehe halt so diesen ganzen Sicherheits- oder eher gesagt, diesen Test, den du halt schreiben musst oder diese Prüfung, die du absolvieren musst bei der IHK. Ja, ist gut. Aber die führt letztendlich nicht zu viel, weil es geht halt wirklich um gewisse Gesetzeslagen, die extra rausgepickt worden sind, die eintreffen könnten auf deinem Bereich, ja. Und dann gibt es natürlich die Sicherheitstechnik und dann, was sind Waffen und so weiter und so fort.
Aber wie läuft das ab? Ist das eine dreijährige Ausbildung oder ist es einfach ein Kurs?
Nee, das ist du kannst einen Kurs besuchen, also du musst nicht. Du kannst direkt dich zur Prüfung anmelden und den machen, zahlst eine Gebühr und zack. Kann auch jeder andere erscheinen. Also ich kenne echt viele Leute, die.
Aha, IHK.
Einfach, ja, ja, so. Ich möchte jetzt niemanden anscheißen, aber ja.
Aber
so.
Ich könnte jetzt morgen mich zur Prüfung anmelden.
Könnt's.
Theoretisch?
Könnt's.
Okay. Und ja. Könnte bestehen.
Könnte bestehen, okay. Wenn du so ein bisschen was weißt halt, ne? Und ich finde, ja, also die Chance, es ist so, das Problem ist, was schade ist, dieses ganze Sicherheitsding wird irgendwie, ist gar nicht so relevant, wie ich es gerne haben möchte, weil man merkt es zum Beispiel, wenn du jetzt beim Jobcenter bist oder beim Arbeitsamt oder sonst was halt, ne, öfters wird jemandem eine Neuorientierung angeboten, so nach dem Motto, ach, mach doch Sicherheit. Weißt du, auch wir zahlen dir diesen Schein, mach mal, und dann kommt einfach jemand rein, der eventuell gar keinen Bock hat, einfach nur machen muss halt, ne? Und sowas finde ich halt schade, weil das führt halt dazu, dass du keine kompetenten Menschen hast halt, ne? Weil Kompetenz ist ja nicht nur, dass du weißt, was da drauf steht halt so, sondern ey, hast du Bock drauf halt so, hast du Bock mit Menschen umzugehen, weißt du?
Die ganzen Soft Skills, ne?
Ja, das
die kann dir halt keiner beibringen.
Total problematisch, total so. Vor allem jetzt mittlerweile sind wir in so einer Zeit halt so mit dieser ganzen Awareness-Geschichte, so weißt du, dass halt sehr viel Wert drauf gelegt wird. Und diese ganzen Menschen, die in diesen Bereichen seit 100.000 Jahren arbeiten, einfach gerade.
Die geben halt Fick drauf, ne?
So.
Ja, ist so.
So, und genau, mit dieser IHK, hier nochmal zu der IHK-Prüfung, so, dann gibt es auch noch so einen Bereich Umgang mit Menschen, wo halt so kurz die Psyche des Menschen angesprochen wird, halt so, ne, was ist eine Gefahr, aber wirklich minimal. So, aber das ist eigentlich dein Arbeitsbereich, weil du wirklich so minimal halt, ne, das sind, glaube ich, 16 Fragen oder so, und da geht es nur darum, so, ja, was ist Aggression? So, okay, ja, dann beantwortest du die Frage halt so, aber da wird nicht überprüft oder geguckt halt so, ob dieser Mensch, der gerade das macht, halt so tatsächlich mit Menschen umgehen kann, so, weißt du? Das ist schade, und deswegen kommen auch so eine Sachen wie, oh, Türsteher hat direkt zugehauen halt so, Türsteher hat das gemacht, das halt, ne, weil du teilweise Menschen hast, die nicht kompetent sind für diesen Beruf, so weißt du, was ich meine?
Schämst du dich dafür, dass andere Türsteher so reagieren?
Ich kann nicht per se sagen, dass ich mich dafür schäme. Ich finde es halt schade, weil ich denke immer, Situationen kann man immer anders klären. Halt, ne? Ich bin zum Beispiel Mensch, ich kann kämpfen, ich kann nicht ausschalten, wenn es sein muss, mache ich aber nicht. Weißt du, ich meine, solange du mich nicht anfährst oder mich angreifst, also ist alles cool. Das Ding ist halt so, wo es halt immer daran scheitert, ist bei der Kommunikation. Mhm. Das ist das Ding so. Ich weiß natürlich, schlimm, wenn Leute dir Sachen an den Kopf werfen, dich beleidigen und so weiter und so fort. So. Aber letztendlich, du bist derjenige, der die Arschkarte hat, wenn was passiert. Weißt du, ich meine, so, dann beleidige mich, mach, geh, fertig aus, weißt du. Aber ja, da muss man halt gucken.
Wie gehst du denn damit um, wenn Leute deine Grenze überschreiten und aggressiv werden oder dich anpöbeln oder noch schlimmer vielleicht schon zu einem Angriff ansetzen? Also wie bleibt man denn dann cool und geht nicht, weil du kannst es ja. Mhm. Wie ist da auch die Rechtslage vor allem?
Zum Beispiel fangen wir mit dem ersten an. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, halt, dass also es gibt gewisse Techniken, um einfach gewisse Szenarien zu vermeiden. So, wenn ich jetzt gerade mit dir in einer hitzigen Diskussion bin halt, ne, und ich nicht alleine bin, ich meine Kollegen habe oder meine Kolleginnen habe, wenn ich das sehe, dass gerade jemand eine hitzige Diskussion hat, dann gehe ich kurz hin halt so, schalte mich ein als unbetroffene Person halt so, um einfach diese Sache ein bisschen abzukühlen halt so, ne? Und wir drillen auch unsere Leute darauf aus, das auch mitzumachen, sich auch wegnehmen zu lassen, wegtragen zu lassen, so nach dem Motto so, ey komm, lass uns mal zurückgehen, komm, wir gehen mal rein oder sonst was halt so, jemand anders klärt das halt so, ne? Müssen, also anders geht's nicht halt so, ne? Weil keiner von uns wird zusehen, wie das Ganze halt irgendwie eskaliert so, ne? Zum Beispiel da gibt es gewisse Techniken, die wir dann einfach ausüben, um uns selber auch zu schützen. Mhm. So. Und natürlich, was auch natürlich hilft, sind halt zum Beispiel Kameraaufnahmen und so weiter und so fort für uns und auch für die anderen, so weißt du, dass wir halt nicht denken, okay, keiner guckt zu, komm, gib ihm mal kurz eine, so weißt du, was ich meine, sondern ey, ist alles da, also lass ihn erstmal irgendwie angreifen und so. Und letztendlich, die Rechtslage ist halt, steht auf unserer Seite oder auf jedermanns Seite, weil wir haben keine besonderen Rechte. Wir arbeiten mit dem BGB zusammen, also nichts anderes halt so, was im Gesetzbuch steht, so weißt du. Und Nummer eins ist halt Notwehr, so weißt du. Das heißt halt, wenn du mich angreifst, habe ich das Recht, mich zu verteidigen, so nicht mehr, nicht weniger. Mehr haben wir nicht, weißt du. Das heißt, man wartet immer ab, man versucht immer alles verbal zu klären und wenn es nicht geht und du den ersten Schritt machst, darf ich mich wehren, nicht mehr, nicht weniger.
Auch wenn du weißt, dass, also jemand setzt an, das sind ja Millisekunden, ja, aber genau. Du merkst, jemand will dir eine Kopfnuss geben oder dich schlagen oder dich treten und du siehst es kommen, ist es dann schon Notwehr?
Absolut, ist dann schon Notwehr.
Okay.
Ist absolut Notwehr. Natürlich halt so hat die Notwehr auch, wie wir das halt kennen von allen Gesetzeslagen, Eingrenzungen. So, Notwehr heißt nicht, wenn du mich jetzt mit der Faust attackierst, da ich jetzt in ein Messer komme, so absolut nicht, weißt du.
Also, das ist halt nicht. Verhältnismäßigkeit, ne?
Dankeschön, Verhältnismäßigkeit der Mittel, so weißt du. Mhm. Und das ist es halt. Ne? Und wenn ich halt einfach stärker bin, in dem Moment, du mich aber angreifst, ich dir eine haue und du dann runterfällst, halt so, ist es okay, weißt du, solange ich da nicht noch weiter drauf trete, okay, oder sonst was, verstehst du? Also wirklich, es geht halt nur um die Verteidigung, nicht mehr, nicht weniger. Da sind wir halt abgesichert.
Mhm. Wie geht ihr dann mit Konflikten, wenn Gäste, also wenn Gäste Konflikte haben miteinander und die spucken sich an und machen da richtig Ärger, holt ihr dann direkt die Polizei oder wie ist da die Rechtslage, vor allem wenn ihr nur normale Bürger seid, sag ich mal, jetzt keine, ihr könnt jetzt keinen verhaften oder so. Mhm. Wie löst ihr das? Natürlich erstmal versuchen, ne, zu separieren, aber wenn die wirklich aufeinander losgehen und da ist kein Weg, was ist dann so der wie eskaliert ihr das?
Genau.
Oder deeskaliert ihr das?
Ja, das Ding ist, weil ich auch vergessen habe zu sagen, ist, also unabhängig von dem BGB gibt es noch das Hausrecht. Und das Hausrecht ist das, was uns halt bemächtigt, überhaupt einzugreifen und was zu machen. So. Weil in dem Moment, wo du irgendwo hingehst, halt so, ist es halt ein Privatgrundstück oder ein privater Club. So, du betrittst den Club halt so, dann hast du auch unserem Hausrecht sozusagen zugestimmt. So. Und ich habe halt, weil ich halt sozusagen die Rechte vom Eigentümer, wen auch immer, aufgetragen bekommen habe, kann ich dich auch des Platzes verweisen oder dir zu sagen, dass du hier nicht sein darfst, halt, ne? Darf ich alles. Das heißt halt, letztendlich, wenn dann Konflikt ist, also natürlich versuchen wir das so schnell wie möglich zu lösen, dass keiner irgendwie zu Schaden kommt. Am besten halt gar nicht groß rumfackeln und die Leute voneinander trennen, so, weißt du? Und dann separat vielleicht befragen, um, wenn da Schlichtungsbedarf ist, das zu schlichten, dass man vielleicht guckt halt so, okay, wenn es nicht so krass war, vielleicht könnt ihr ja koexistieren. Wenn nicht, dann geht ihr beide so, aber nicht zusammen. Vielleicht einer zuerst und der andere danach.
Ist es dir lieber an so einem Abend, wenn was passiert oder wenn nichts passiert?
Ich liebe es, wenn nichts passiert.
Ehrlich?
Es ist so schön, wenn nichts passiert. Ich sag dir ehrlich, das ist so schön.
Manche Securities, mit denen ich schon gearbeitet habe oder auch einfach so mal spreche, die sagen tatsächlich genau das Gegenteil, dass denen halt so langweilig ist und dann auch das, was du ja schon kritisiert hast, drauf warten, also ne, dass sie was sehen, und aber warten, bis es soweit ist, dass sie halt dann auch raufgehen können.
Ja, und auch provozieren eventuell.
Ja, so dieses geil drauf sein, dieses okay, jetzt geht's gleich los, okay.
Und das ist problematisch, also das ist sehr, sehr problematisch, weißt du, weil letztendlich, wie gesagt, so Leute können zu Schaden kommen und ich habe das sehr oft mitbekommen, dass Leute ernsthaft zu Schaden gekommen sind für nichts, weißt du. Mhm. Und so eine Menschen müssen meiner Meinung nach eigentlich aus dem Verkehr gezogen werden, so, weißt du, keine Einstellung, ich gehe noch nicht hin, ich bin doch kein Feuerwehrmann und bin unterwegs und warte drauf, dass jemand abkratzt oder sonst was, also das macht doch keinen Sinn, weißt du, du bist da eben eine Sicherheit zu garantieren und diese Einstellung gehört nicht dazu, meiner Meinung nach.
Gibt es da Konsequenzen?
Von unserer Seite, also wenn jemand in unserem Team sowas macht, halt so, ne, so, dann kannst du damit rechnen, dass du deinen Job los wirst. Mhm. Weil das ist unser Ruf letztendlich halt, ne, wenn einer da irgendwie Kacke baut oder Scheiße baut, so, das fährt doch. Und meistens wird ja nicht der Einzelne gesehen, sondern ach, die ganze Firma, die ganzen von hier und hier und hier.
Was ist dein krassestes Erlebnis, was du mal so im Personenschutz und Security erlebt hast?
Vieles, also vieles. Ich habe tatsächlich so vieles erlebt. Vieles muss ich auch wieder verdrängen. aber eine Sache, die mir sehr hängen geblieben ist, eigentlich vielleicht für euch nicht so krass, aber mich hat es wirklich mitgenommen so, weil ich auch eine kleine Schwester habe. Und es war halt im Club und auch Elektroclub. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Alter, ab 18 war das sogar gewesen, meiner Meinung nach ein bisschen zu weit unten, aber wir sind auch den VeranstalterInnen untergeordnet. So, wenn es so die Veranstaltung wünscht, dann ist es so. Und war auch sehr Touri-belastet. Das heißt, sehr viele Touristen waren da und man kennt es halt so, ne, als Tourist, du gehst halt irgendwo hin, du bist halt da, um einfach nur abzureißen. So. Weißt du, nimmst halt alles mit und fährst halt wieder nach Hause, alles gut. Naja, und dann hatten wir so eine Gruppe von, ich glaube, 5 jungen Frauen, die auch, glaube ich, 18 waren um den Dreh. Und eine davon hatte halt Überkonsum halt. Und dann ist sie in der Toilette fast abgekratzt halt. Und ich musste mit der Hand noch die Zunge rausholen, weil sie sonst die Zunge verschluckt hätte, weißt du. Naja, anschließend, alles gut halt. Sie ist wieder zu sich gekommen. Dann haben wir ein bisschen geredet halt. Ne? Und sie hat mir einfach so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Halt ein unschuldiges
Mädchen,
weißt du. Frau. Also junge Frau und halt wirklich nichts irgendwie mit den Gedanken, also nicht mit den Gedanken gespielt, halt so heute so auszurasten, aber einfach die Tatsache, dass diese Person das eigentlich gar nicht gewollt hat, sondern einfach nur da war so und hätte ihr Leben verloren, hätte ich oder wäre ich zu spät gekommen, jemand anders oder weißt du, das ist schon, habe ich schon ein bisschen mitgenommen, wo ich war so, okay, krass, wie fahrlässig und verantwortungslos halt so, also von allen Seiten, von ihr, von Leuten, die diese Veranstaltung machen, von...
Und die ihr das gegeben haben vor allem.
Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Und das ist halt, ja, also es ist eine kleine Situation halt so, aber hat mich schon damals sehr mitgenommen, wo ich war so, wow, hätte auch meine kleine Schwester sein können, weißt du?
Hast du manchmal Angst während der Arbeit?
Absolut, muss ich.
Weil es dich wach macht?
Das macht mich wach und das lässt mich auch die Angst ein. Also Angst ist auch etwas, das... hält dich in der Realität, weißt du? Wenn ich keine Angst hätte, wäre ich ein Wahnsinniger, weißt du? Würde ich Sachen machen, so wäre es schon extrem. Aber die Angst, also sagen wir mal ein gesunder Respekt, nicht direkt zwingend Angst vor jemandem halt so, weil als Kampfsportler natürlich hat man so oft schon Schläge und krasse Situationen erlebt, dass man nicht mehr Angst, sondern man hat so eine, man ist abgehärtet, so, weißt du? Aber ich habe immer Respekt vor jemandem, weil ich weiß nicht, was die Person kann. So. Weißt du, was ich meine? Das ist es. Ich bin okay, so, was machst du?
Unterschätzt nicht deinen Gegner.
Total, so. Das ist auch so oft schief gegangen. Deswegen, ich habe Respekt und nicht mehr, nicht weniger, aber Angst an sich vor gefährlichen Situationen, nee, da habe ich schon sehr viel gesehen, tatsächlich.
Mal weg vom, wir stehen an der Tür und wir sind im Club, zu dem, was du jetzt machst.
Oh, da mache ich komplett was anderes. da werdet euch kaputt lachen. Nein, ich habe gegründet oder wir haben gegründet jetzt im März, aber ich bin schon seit einem Jahr dabei, mir was in Ghana aufzubauen und es geht halt in den Bereich Abfallwirtschaft und Recycling, so ist komplett fern von nach dem Tier oder was auch immer und was wir halt machen ist aus recyceltem Kunststoff bauen wir Bausteine, um damit Häuser zu bauen. Das ist das, was wir machen, genau.
ziemlich gute Idee.
Das ist eine verdammt gute Idee.
Und ja. Wahrscheinlich auch eine lukrative.
Ja, absolut. Und auch, auch aus der Umweltperspektive halt eine verdammt gute Sache. Also hier in Deutschland oder in Europa bekommt man das nicht so sehr mit oder in den westlichen Ländern so, was halt so Mülltrennung so angeht, weil wir halt ein funktionierendes System haben. Wir haben die BSR, die immer alles abholen kommt. Was danach passiert, ist nochmal was anderes, aber es wird wenigstens abgeholt so. Und dort in Ländern wie Ghana liegt einfach alles auf der Straße, gelangt in die Meere und ist einfach so schädlich für die Menschen dort und für die Umwelt. Und da wollte ich schon immer was in die Richtung machen, auch so eventuell wie so eine BSR in Ghana. Und letztendlich bin ich dann auf die Idee gekommen oder sind wir auf die Idee gekommen, genau das zu machen und aus diesem Rohmaterial Plastik halt so ein neues Leben zu geben, was auch dementsprechend halt länger hält.
Mhm. Macht ihr das jetzt schon aktiv oder seid ihr noch im
Aufbau?
Wir sind aktiv. Und wie kommt das an?
Also es gibt diese Idee schon seit 2011 in Lateinamerika überwiegend, also das funktioniert sehr gut. Und wir wissen, also wir haben jetzt nicht das erste Haus gebaut, das haben wir noch nicht, aber wir wissen von welchen, die das schon gemacht haben, die wir kennen. Und wir sind jetzt im Juni da, genau für 2 Wochen, um dann das mal wirklich mal zu machen, mal wirklich gemacht zu haben.
Geil. Wie viel seid ihr da in dem Team?
Wir sind aktuell zu 5. Seit 3 Wochen ist eine weitere Person dazu gekommen.
Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Aber machst du jetzt immer noch Personenschutz und Security?
Ja, das mache ich.
Security?
Genau, das mache ich noch nebenbei. Also ist jetzt nicht mehr meine Hauptaufgabe wie damals, weil wie gesagt, ich habe mich halt so vor 2 Jahren so ein bisschen weiter rausgezogen und mich eher auf diese Sache halt fokussiert. Aber ich habe immer noch Spaß dran nach wie vor. Also wenn coole Sachen, jetzt kann ich halt auch bestimmter sagen, okay, das will ich machen und das will ich nicht machen. Damals war es also gewesen, okay, du machst es, weil du irgendwie einen Ruf aufbauen willst und auch Geld brauchst. Aber mittlerweile ist es so, nee, frag mich nur noch für die coolen Sachen, dann alles andere mache ich nicht.
Die eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, war Personenschutz. Der klassische, wie wir es ja auch aus dem Fernsehen kennen, irgendwelche Politiker, Politikerinnen rennen irgendwo hin und dann sind dann immer ganz böse Securities und Personenschützer, teilweise auch mit Pistolen irgendwie. Würdest du dich wirklich vor eine Kugel werfen?
Niemals.
Wirklich nicht?
Nein.
Das ist so mein Vorurteil, dass ich denke, das würde er nicht machen, oder?
Nee, also das Ding ist, wir unterliegen nochmal anderen Gesetzen. Das Ding ist halt so, hier in Deutschland darfst du sowieso keine Waffe mit dir tragen, halt so, außer du bist halt
Polizist.
Genau, Polizist halt so oder ein Beamter, der das halt dementsprechend halt darf, so weißt du. Und selbst als Personenschützer dürfst du keine Waffe mit dir tragen halt so. Es bedarf an sehr viel Bürokratie, um vielleicht für 10 Minuten für eine gewisse Strecke, die vorher belaufen worden ist, und einen vernünftigen Grund, damit du überhaupt das machen darfst, halt so, weißt du. Deswegen in Deutschland ist es gar nicht so krass, wie man das denkt, halt so wie in amerikanischen TV, halt so, dass sie da rumlaufen und oh, Personenschützer sind wie SWAT-Teams, laufen rum und nein, hier ist es total langweilig. Aber es ist gut. Das ist gut.
Würdest du denn jeden schützen, der anfragt? Auch so Politiker, Politikerinnen, die halt fragwürdig sind?
Nö. Also da bin ich, da kann ich mir das rausnehmen und sagen halt so, ja, das mache ich schon darauf. Also ich mache das, worauf ich Bock habe. So, absolut, da mache ich nicht jeden mit.
Ist die ganze Personenschützer-Security-Sache was sich finanziell lohnt? Für Leute, die vielleicht auch Interesse daran haben?
Ich würde sagen, ich will niemanden den Mut nehmen, aber ich würde erstmal sagen, wenn du frisch einsteigst, nein, es lohnt sich total, also es lohnt sich nicht, weil du gar keine Aufträge bekommen wirst. Die meisten Personenschützer sind Ex-Militärmenschen, sind Ex-Polizisten und zum Beispiel, wenn politische Veranstaltungen sind, ist es meistens, beauftragen die Personenschützer vom LKA, also vom Landeskriminalamt, also von der Polizei, so, ne? Als Personenschützer, der aus dieser normalen Sicherheitsbranche kommt, ist es verdammt schwierig. Da musst du wirklich jahrelang irgendwas gemacht haben und auch ein bisschen Glück haben, dass du da an die richtigen Leute kommst halt. Und ich hatte unter anderem Glück, weil ich halt selber Musik gemacht habe und sehr viele Leute kannte und sich das sozusagen Stück für Stück aufgebaut hat. Aber wenn man letztendlich da ist, halt so, ist es schon lukrativ und es macht auch Spaß. Man kommt auch sehr viel rum, wenn man die coolen Sachen macht.
Hast du mal einen Stundensatz, einen Tagessatz? Was ist so ein Standard?
Oh, Standard,
also wohl für
Gefahrenzuschlag, Nachtzuschlag, all das.
Gehen wir mal ein normales Konzert. Columbia Halle macht ein Konzert.
Und wenn es jetzt um wirklich Personenschutz geht, muss man auch natürlich gucken, halt, ne, er kommt noch dazu, dass der Künstler abgeholt werden will von irgendwo oder all das. Also das sind viele Faktoren halt. Ne. Dann kommt natürlich auch Auto dazu, die Kosten und so und so und so. Aber meistens machen wir eine Pauschale und sagen halt so, okay, guck mal, so für den ganzen Tag halt so sind wir halt da. Das ist unser Preis. Ich weiß nicht, es ist wirklich unterschiedlich. Und ich zum Beispiel, ich gucke auch immer drauf halt so, wer die Person halt ist oder Bekanntheitsgrad oder wie viel ich mit Gefahr rechnen kann halt so. Und dementsprechend mache ich halt meinen Preis, aber ich kann dir wirklich keinen konkreten Preis nennen, weil, aber es lohnt sich, wenn du angekommen bist, wenn du schon ein bisschen einen guten Ruf hast und mit dabei bist.
Und an so einer normal, also du hast ja gesagt, du hast viel Techno-Clubs gemacht, ne? Wenn du jetzt sagst, du machst dann einfach einen Abend, also eine ganze Nacht an einem random Samstag?
Ich sag dir ehrlich halt so, wenn du halt, es kommt drauf an, ob du Subunternehmer bist, ob das dein Auftrag ist oder ob du angestellt bist, da kommt es auch drauf an halt, ne? Also ich sag dir ehrlich, als ganz normaler Sicherheitsmitarbeiter verdienst du nach Tarif. Und Tarif ist uns allen bekannt, jetzt gerade aktuell habe ich den Tarif nicht im Kopf, aber das kann man sich leichter googeln. Aber wie gesagt, wenn du selber noch ein Unternehmen hast oder das dein Auftrag ist halt so, da musst du halt weniger abgeben und dementsprechend gehört dir auch mehr. Also wie in allen Bereichen halt so sage ich persönlich, meine persönliche Meinung, besser ist es, wenn du, was heißt jetzt selbstständig bist, aber nicht für jemanden arbeitest, ist nicht dein Vaters Laden.
Weißt du, warum es weniger Frauen in dem Job gibt?
Ja, Stigma, weil dieses oder dieser Bereich immer sehr männerdominant ist, aufgrund auch von der körperlichen Voraussetzung. So war es halt immer gewesen. Also wir mittlerweile, was ich auch sehr, sehr cool finde, wie ich gerade meinte mit dieser Awareness-Welle, die gerade passiert, dass, dass da mehr Frauen sich trauen, tatsächlich auch an der Tür zu arbeiten. So. Und es gibt auch Clubs, finde ich super gut, dass sie sagen so, ey, wenn ihr arbeiten wollt, halt so müsst ihr garantieren, dass zum Beispiel Frauen mit dabei sind halt so, ne, zu jeder Schicht halt so, ne, und das, ich merke, wie die Anzahl immer steigt, 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 weil vorher war es immer gewesen, okay, guck mal, dann ist eine Frau mit dabei, die halt zum Beispiel Bodychecks bei den Frauen vornimmt, so, weißt du, genau, aber mittlerweile ist es jetzt auch so, dass mehr Frauen da sind und auch zum Beispiel vorne stehen halt so und dementsprechend, was ich auch cool finde, besser deeskalieren können als teilweise manche Männer halt, ne,
nee,
ich hatte
auch
das,
Ego, ne?
Ey, ich hatte es so oft, ne, so, wo ich gerade davor bin, so, ich sage, ich kann nicht mehr, so, ne, und dann kommt sie um die Ecke und sagt so, ey, guck mal, so und so und auch, ist auch, also geht nicht immer gut halt so, aber in den meisten Fällen geht es halt gut, dass sie auf einen Gast einredet oder auf mich einredet und dann ist die Situation erstmal beglichen halt so, statt dann irgendwie so ein anderer Mann kommt und sich dann aufbaut halt so, ne, was halt einschüchternd ist so und das hat alles eine sehr, sehr positive Seite, also ich habe bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht oder könnte mich beschweren, aber ja, ist halt männergehaftet, dieser Job so. Also und, ja.
Die Arbeitszeiten sind ja auch nicht besonders dann später familienfreundlich, wenn man sich entscheidet, eine Familie zu gründen.
Und auch die Gefahr, ich sag jetzt nicht, also dass Männer irgendwie größeren Gefahren aus sich, oder eigentlich schon, Männer setzen sich eigentlich immer größere Gefahren aus, ne?
Pauschal würde ich das bestätigen,
ne?
Ja.
Ja. Und ja, deswegen glaube, dass sich das mittlerweile ein bisschen ändert und wie gesagt, mit der ganzen Awareness-Geschichte so und dass auch mehr aufgearbeitet wird, so weißt du, also es ist mehr Planung, mehr Awareness, also mittlerweile wurde uns sehr viel Arbeit genommen durch zum Beispiel Awareness-Teams, weißt du? Weil mittlerweile ist es ein Ding, vorher war es halt nicht so gewesen, Türsteher, wie gesagt, war Seelsorge, musste sich mit Menschen auseinandersetzen, obwohl er gar keinen Bock hatte, so. Aber mittlerweile gibt es, okay, jemand hat einen Überkonsum, Awareness. Wenn es wirklich nicht mehr geht, halt so die Tür halt, ne? Das führt dazu, dass da...
So ein Mittlerteam, ne? Die auch anders nochmal, weil das... Das habe ich auch oft erlebt, dass wenn was passiert, sind natürlich Securities so oft diese großen, muskulösen Jungs. Und wenn ich als Frau da hingehe und sage, mich hat gerade irgendein Typ an den Arsch gefasst im Club, dann habe ich oft nicht das Gefühl gehabt, dass die das überhaupt ernst nehmen.
Total.
Und auch an sich so zu so einem 2-Meter-Hühnen zu gehen und zu sagen, mir ist da gerade was passiert. Yeah. Das ist natürlich auch nochmal ein Respekt.
Total.
Also Machtgefälle auch einfach, ne?
Voll. Und auch psychologisch einfach. Ja. Es kommt nicht gut, weißt du? Und dann hast diese, je nachdem, Sommer, Winter halt so, aber kalte Jahreszeiten, laufen da irgendwie 2-3 Leute mit rein, mit Mantel da rein irgendwie und suchen da jemanden. Also das ist alles schon ein bisschen, macht schon was mit der, exakt, macht schon was mit der Psyche, so, weißt du? Und deswegen haben wir auch zum Beispiel eingerichtet halt so bei uns halt so, wenn irgendwelche Rundgänge gemacht werden halt so, ne? Immer Mann und Frau, weißt du, was ich meine? Dass man halt weiß, okay, so und so sieht's aus und da hat man immer eine Person dabei, die eventuell halt besser deeskalieren kann, so meiner Meinung, also meine persönliche Meinung, die ich bis jetzt so mitverfolgen durfte.
Was denkt dein Umfeld über deinen Job?
Keine Ahnung, was sie denken. Ich höre immer nur komische, absurde Sachen. Also ich habe so komische Sachen schon gehört, aber ich auch mit den verschiedensten Menschen aus allen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe. Und ja, manche denken, ich schlage tagtäglich irgendwelche Leute, bin irgendwie ständig am Kämpfen. Keine Ahnung, bin gefährlicher, angsteinflößender Mensch oder so. Oder mir wurde auch so mal nachgesagt, halt so, dass ich ein Zuhälter sei. Ich so, hä? Nur weil ich irgendwie Club arbeite oder so. Das, ja, ich habe schon alles gehört, wirklich. Aber so mein Kernumfeld, die wissen, was ich mache so. Und die wissen auch, dass es nicht sowas ist. Vor allem viele haben mich auch schon auf der Arbeit besucht oder haben mich auf Veranstaltungen gesehen. Ja.
Was für einen Tipp würdest du jemandem geben, der den Beruf auch anstrebt? Gibt es eine Art Praktikum, was man machen kann an der Tür?
Man muss auf jeden Fall mental stark sein. So. Man muss bereit sein, Menschen gerne helfen zu wollen. So. Und nicht abgeneigt sein, neue Sachen zu sehen. Oder einfach, wie gesagt, umso mehr Menschen du siehst und auch, weil Berlin so eine internationale Stadt ist, hast du auch sehr viele andere Kulturen mit drin, ne? Dass man versuchen muss, vorurteilsfrei an so eine Sache ranzugehen. Weil ich erwische mich auch manchmal selber und sehe da zum Beispiel eine Männergruppe, eine Dreiermännergruppe so ein bisschen größer, dann denke ich mir auch so, oh, okay, die sind gerade hier, um zu kämpfen oder sonst was halt so, ne? Aber dann stehen die vor dir, reden mit dir und sind halt die liebsten Menschen überhaupt halt so, ne? Und das kann man auch noch ins Extreme führen halt so, wenn man halt sagt, okay, vielleicht sieht man da Schwarze mit Dreadlocks oder was, sowas halt so. Da muss man versuchen halt wirklich so vorurteilsfrei wie möglich an so eine Sache. Also neutral, man ist wirklich, man muss ein neutraler Mensch sein.
Ich und doch so weniger. Wach wie möglich, ne? Total. Mit jeder Situation individuell umgehen und nicht pauschalisieren.
Absolut.
Ich komme zu den letzten Fragen, die mir noch so im Kopf rumschwirren. Wenn man dich so sieht, sieht man einen muskulösen, jungen Mann. Wie wichtig ist Fitness in dem Bereich?
Fitness ist wichtig, aber jetzt nicht nur pumpen gehen und stehen.
Machst du auch Leg Days?
Ja, absolut. Muss, ist A und O.
Das ist so lustig, also diese Pumpertypen, die dann oben so richtig breit sind und so unten dann wirklich so dünne Streichholzbeinchen haben.
Aber da siehst du auch wieder der Unterschied zwischen, zum Beispiel kann ich dir sagen, meine Leute, natürlich hast du ein paar dabei, die halt auch krass sind, aber die meisten sind halt entweder wie ich oder halt schmaler und da merkst du halt die Qualität. Das sind halt meistens Kampfsportler. Als Kampfsportler kannst du nicht so viele Muskeln aufgebaut haben, halt. Das ist einfach nicht möglich von deinem Training her halt, ne? Du kannst gar nicht so viele Muskeln halt stemmen halt, ne, und bewegen. Natürlich gibt's halt diese Heavyweights und schwereren Leute halt so, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und deswegen Fitness, körperliche Fitness ist wichtig. Disziplin, weil diese Menschen, die oder überwiegend da irgendwie arbeiten, sind eigentlich disziplinierte Menschen, weil die halt irgendwo schon regelmäßig trainieren halt, ne? Aber das Training ist wichtig, was für ein Training du machst. Deswegen, also fit solltest du auf jeden Fall sein. Und jetzt nicht nur, weil du Menschen verprügeln musst oder sowas, sondern einfach nur auch wach, damit du wach bist und auch vielleicht weißt halt so, okay, gewisse Sachen mache ich halt nicht, weil ich halt einfach Kampfsportler bin halt, ne, oder einfach fit bin.
Gibt's auch Privatleute, die dich schon mal gebucht haben?
Ja, ja, absolut. Ich arbeite überwiegend auch für einen israelischen Geschäftsmann, wenn er immer hier ist. Also meinst du private Menschen? Also
ja, also nicht jetzt Leute in der Öffentlichkeit im Sinne von Politiker, so, ja, und Politikerinnen oder Künstler und Künstlerinnen, sondern das, einfach Geschäftsleute jemand, der vielleicht auch Angst vor irgendjemandem hat.
Ey, da habe ich so viele Anfragen schon bekommen, zum Beispiel auch so Stalking-Geschichten halt, so, ne? Wo es hier halt so, ey, ich werde gestalkt halt so, du bist glaube ich irgendwie der Einzige in meinem Umfeld, der sowas irgendwie ausübt, kannst du mir helfen, so, ne? Wo ich halt natürlich mein Rat... Eigentlich geht es zur Polizei, aber das Problem ist halt, die Polizei macht nichts so, ne? Bis was passiert. Und das ist halt wiederum zu spät, so, weißt du? Ja, und das Gute mittlerweile, da gibt es auch Unternehmen halt so, auch Sicherheitsfirmen halt so, die halt genau so eine Prozesse halt mitbegleiten halt, ne? So von Stalking-Geschichten. Aber ja, sowas habe ich auch mitbekommen oder wurde auch angefragt natürlich. Geschäftsleute natürlich.
Was ist deren Angst? Also wovor wollen die geschützt werden?
Auch eine lustige Geschichte zu dem Thema. Wie gesagt, israelischer Geschäftsmann steht sogar auf der Forbes-List. Ja, da war ich auch ein bisschen stolz auf mich. So, guck mal.
Hat er auch wie Forbes bezahlt?
Ja, sehr cool. Und ja, es war sogar während Corona, einer meiner, das war wirklich ein großer Auftrag, weil der über mehrere Wochen geht, also wirklich über die ganze Corona-Zeit so. Andere hatten keine Arbeit, ich hatte Arbeit. Und der hat ja einfach hier in, sag mal ganz kurz, in Grünewald im Schlosshotel einquartiert, weil das sein Hotel ist so. Mhm. Und hat da alle erstmal weggeschickt und sich da mit seiner Familie einquartiert halt so, ne? Und ich durfte ihn halt über diese Zeit, über diese 2 Monate überall hin mit begleiten halt so, ne? Und letztendlich, wenn du ihn siehst, keiner wird ihn erkennen, keiner wird wissen, dass der irgendwo steht halt so. Aber einfach nur diese Angst, dass eventuell diese eine Person halt so ihn erkennen könnte, dass was passiert, bin ich halt da.
Aber was denn? Ein Anschlag? Ein Angriff?
Auf seine Familie, ein Kind vielleicht mitnehmen oder ihn irgendwie mitnehmen oder sonst was halt. Ne? Okay. Weil wenn du halt siehst, okay, dieser Mensch hat Milliarden auf seinem Konto und der läuft einfach so frei rum und es gibt so eine Menschen. Also wir sind vielleicht keine Menschen mit kriminellen Gedanken oder Energie halt so, aber es gibt diese Menschen, die sehen diese eine Chance, verfolgen dich mit nach Hause.
Entführen und sowas.
Alles, alles schon mitbekommen, alles schon gesehen. So. Und das ist eine berechtigte Sorge, wenn du so viel Geld auf dem Konto hast, weißt du? Und ja, da hat er uns halt angeheuert und da durfte ich ihn halt tatsächlich diese 2 Monate begleiten. Sehr interessant halt, weil du halt so einen Menschen gesehen hast, wie er agiert, wie er redet.
Der Alltag, ne? Ist ja auch ganz spannend. Du tauchst ja so komplett ein. Total.
Er war auch ganz, also sehr eigen. Immer wenn er telefoniert hat, ich kenne das nur aus dem Film, hat er immer seinen Finger vor den Mund gehalten halt so, damit ich bloß nicht sehe. Ich habe ihn sowieso nicht verstanden. Heißt
das ist das ein kulturelles Ding?
Ich weiß es nicht, das kann ich dir nicht sagen, aber das war sehr interessant so. Er war auch mir gegenüber suspekt, total okay, weißt du, der dich schützt, so, traut mir nicht, ist okay, so, weißt du.
Wenn du jetzt Prozente mal sagen müsstest, wie oft ist Personenschutz so pro forma und wie oft ist es wirklich notwendig in deiner Einschätzung?
In meiner Einschätzung, ich bin ehrlich, in Deutschland weniger notwendig, ja, weil du siehst, diese ganzen, selbst diese Megastars, die wir haben, sind unter den Leuten irgendwie, können einkaufen gehen, können hier rumlaufen.
Wer ist denn bei dir Megastar, nur dass ich das kurz mal einordnen kann? Okay, also ist das jetzt so ein Sido? Oder
selbst ein Sido läuft hier rum, selbst ein Kusha Wasch läuft hier rum halt, ne? So,
genau, aber sind das Megastars oder so Helene Fischer?
Okay, von den Verkaufszahlen halt, so, wenn wir von den Verkaufszahlen und der Bekanntheitsgrad gehen halt, so, okay, Helene Fischer weiß
oder
ich nicht.
Oder ein Günther Jauch. So, oder so.
Da habe ich leider keine Ahnung, ob die hier so frei rumlaufen könnten. Also das weiß ich nicht.
Ich habe jetzt einfach so random Promis aufgezählt.
So, ich rede jetzt zum Beispiel von den Megastars, die ich so in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt, in dieser Hip-Hop-Bubble.
International dann? Oder deutsche schon?
Nee, deutsch. Mhm. Weil ich meinte ja, der deutsche Markt ist wirklich so, da braucht keiner wirklich irgendwie, also für den Alltag, weißt du, wenn die jetzt irgendwie sich frei bewegen von A nach B um irgendwelche, sie fahren sich ja selbst teilweise in ihrem Auto.
Bushido.
Ja, Leute, die sich da ein bisschen verspielt haben, das ist nochmal was anderes, so weißt du. Aber sonst halt habe ich halt nie mitbekommen, dass diese Leute halt Personenschützer haben. Vielleicht, wenn die selber unterwegs sind mit ihren Leuten, dass die Leute dabei haben, die vielleicht was können, so weißt du. Aber nicht mehr, nicht weniger. Alles andere, die bewegen sich hier frei rum, machen, was die wollen. So, ne? Außer wenn es halt um Konzerte oder sonst was geht. Da ist ja noch ein bisschen was anderes.
Ich bin durch mit meinen Fragen.
Yeah.
Habe ich irgendeine Frage vergessen? Oder möchtest du irgendwas gefragt werden oder noch einen Punkt machen?
Punkt. Dann würde ich noch gerne nochmal zu dieser Thematik wegen dieser Bildungsgeschichte nochmal zurückgehen. Gerne. Weil es ist wirklich wichtig. Also ich habe mit vielen guten Menschen gearbeitet, aber überwiegend mit Idioten auch zusammengearbeitet. Und
was macht die zu Idioten?
Einfach das Verhalten, aber das hat auch wie gesagt damit zu tun, so wenn du nicht oder in erster Linie kein Interesse hattest überhaupt an diesem Job, sondern du wurdest einfach, es war einfach da, weil das Jobcenter dir das vielleicht angeboten hat oder der Zugang, sagen wir es mal so, der Zugang dir einfach erleichtert worden ist, damit habe ich halt ein Problem, weißt du? Weil das ist wirklich ein Job so, da du passt auf Menschen auf, also du bist verantwortlich, also jederzeit kann was passieren. Und wie gesagt halt, ne, wenn du halt dich nicht mit der Materie auseinandersetzt, wie in jedem Bereich, dann kannst du halt nicht gut sein. So. Und wie gesagt, das ist auch so ein Stigma, mit dem wir halt tagtäglich zu kämpfen haben. Also, ne, genau wegen so einer 100.000 Idioten halt so, da haben wir halt Probleme. Mhm. Und in unserem Job ist halt so, wenn alles ruhig ist, wenn alles gut läuft, keiner checkt es. Das ist aber genau
dann
das Ding.
Dann hast du deinen Job gut
dann
gemacht.
Dann habe ich meinen Job gut gemacht, aber das versteht keiner.
Das ist ein guter Punkt.
Das ist das Ding halt. Aber sobald irgendetwas passiert, heißt es, oh ja, ich wusste es und so. Und da ist halt das Problem. So. Und das fängt natürlich bei uns an und hört halt bei den Behörden halt auf, die halt diesen Zugang halt so easy erleichtern.
Und was wäre dein Wunsch oder eine Verbesserungsidee?
Also einmal zwei Sachen, dass die Priorität ein bisschen so auf, wie gesagt, Umgang mit Menschen gelegt wird, so, weil ich sag dir ehrlich, diese ganzen Gesetzeslagen halt so, die kann man lernen, die behält man aber nicht. Aber weil du halt in diesem Bereich arbeitest, kommst du immer damit wieder in Konflikt halt, ne? oder eher gesagt in Kontakt und checkst es auch irgendwann so, was du halt wissen musst. Ne? Ist auch nicht viel. Aber was man halt natürlich in erster Linie machen sollte, ist halt, wie gesagt, der Zugang, ne? Dass da vielleicht striktere Auflagen halt gemacht werden und Änderungen halt, ne? Vor allem jetzt auch zeitnahe Änderungen, die 2023 betreffen, weißt du? Weil viele Sachen sind noch von, keine Ahnung was, so 1900, lass mich nicht lügen, so weißt du? Und muss alles irgendwie ein bisschen neu reformiert werden halt so und angegangen werden. Genau.
Ich habe noch eine letzte Frage, die aber eher ein bisschen spaßig gemeint ist, weil ich habe so viele Fragen heute gestellt und du hast mir wirklich so tolle Antworten gegeben. Hast du schon mal einen Promi rausgeschmissen oder abgewiesen an der Tür?
Oh, habe ich öfters. Habe ich öfters. Ich muss mal kurz überlegen, wer war der Letzte?
Kannst du sogar einen Namen droppen?
Naja, nee, aber ich muss kurz überlegen. Das war sogar hier vorne, wir sind ja gerade am Kudamm, ne? Ja. Hier vorne Hotel Zoo, Grace Bar.
Ja.
Und das ist ja immer so eine fancy Geschichte. So. Ich kann natürlich nicht sagen, wer, aber da kommen ja auch immer so eine...
Welches Promi-Level?
Fußballer-Status, mehr kann ich nicht
sagen.
Also
A-Promi?
Ja, also Fußballer so.
Ich würde ihn kennen, auch wenn ich mich mit Fußball nicht auseinandersetze.
Hier, sag mal ganz kurz, Team Bayern München würdest du, glaube ich, kennen. So.
Vielleicht.
Ja, genau.
Und den hast du rausgeschmissen oder nicht? Oder abgewiesen?
Rausgeschmissen. Also daneben benommen. Wie gesagt, ich sag ja, Menschen unter Alkoholeinfluss, egal was du bist, wer du bist, halt so, es kommt meistens dasselbe dabei raus, weißt du? Und ja, da musst du mir ihn halt rausschmeißen, aber alles gut.
Wie hat er und seine Crew reagiert?
Wie alle anderen, die ein bisschen Geld haben. So, du weißt, wer ich bin, du weißt, du kennst es. So, ist mir egal.
Und dann einfach durchgezogen?
Normal. Was soll ich? Weil du solche bestätigen
dann, nee, aber weil es ja dann laut und Diskussion und dann kommt noch die ganze Entourage und sagt, oh, du kannst doch hier nicht mein Bro.
Ja, yeah, aber das Gute ist halt so, bei uns, wir machen da keine Unterschiede. Also wir dürfen keine Unterschiede machen. So. Und da fängt halt der Punkt von guten Sicherheitsmitarbeitern an und hört auch wieder auf. Als, ne? Weil sobald du da klein beigibst und vielleicht irgendwas andrehen lässt oder Angst bekommst, weil die Person irgendwer ist, hast du deinen Job nicht gemacht. Natürlich sollst du nicht rumlaufen und sagen, so gegen mich kommt ihr nicht an, so, aber darf man nicht einknicken bei sowas. So. Und deswegen meine ich halt, Mentalität, dein Kopf muss auch dabei sein.
Das ist gut. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem neuen Business und deinem neuen Vorhaben. Es bleibt noch eine Sache und zwar deine Frage an meinen nächsten Gast, die ich mitnehmen darf.
Okay, wie lange hast du gebraucht, um auf diese Idee zu kommen?
Okay, schöne Frage, nehme ich mit.
Ja.
Dann beenden wir das für heute. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja.
Hast du noch letzte Worte?
Dankeschön, dass ich hier sein darf und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke für das Interview.
Das freut mich. Dann passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.